Im Programm von Radio Horeb begrüßt Sie heute am Ostersonntag ganz herzlich Monika Barget. Grüß Gott auch an alle Hörer, die uns jetzt über Radio Maria in Südtirol verbunden sind. Christus ist wahrhaft auferstanden, vere resurrexit. So heißt der traditionelle Ostergruß der Kirche, mit dem wir Sie heute zu unserer Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria einladen. Auferstehung Jesu Christi, das feiern wir jedes Jahr an Ostern. Und weil uns das Feiern zur Gewohnheit wird, fragen wir oft nicht mehr nach, ob uns die Botschaft des Osterfestes wirklich erreicht hat, ob wir wirklich nach dem leben, was wir in der Kirche mit allen anderen Gläubigen bekennen. Wer glaubt schon an Auferstehung, hat es die Wochenzeitung Die Zeit in ihrer Osterausgabe diesmal provokant auf den Punkt gebracht und behauptet, viele Christen können mit der zentralen Botschaft der Bibel nichts mehr anfangen. Die Kirchen ignorieren das Problem. Diesen Vorwurf wollen wir hier bei Radio Horeb heute nicht so einfach auf uns sitzen lassen, weshalb wir mit Pfarrer Fritz May, Schulseelsorger aus Langenfeld, eine ganze Stunde lang über das angebliche Problemthema Auferstehung sprechen möchten. Grüß Gott und willkommen zu dieser Sendung, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Herr Pfarrer May, erst einmal an Sie auch die persönliche Frage. Haben Sie selbst immer ganz ohne Zweifel an die Auferstehung geglaubt?
Ja, ganz ohne Zweifel, weil ich Gott alles zutraue. Ich traue ihm das zu und darum ist das total normal.
Es stimmt in der Tat, dass es aber Menschen gibt, die denken, dass die Auferstehung ja ein frommes Märchen ist, eine der Hauptlügen, die das Christentum in die Welt gesetzt hat. Wir wollen heute ein bisschen nachfragen, warum das nicht so ist und wir wollen vor allem auch klären, wie wir selber die Auferstehung erfahren und weitergeben können.
Ganz genau.
Herr Pfarrer May, wir freuen uns erst einmal auf Ihre Gedanken dazu.
Ja, gerne. Mein Lieben, genau das ist so wichtig. Wir sind als Kirche, du und ich als Gläubiger, nicht ein Briefträger. Ja, wir bringen nicht irgendwelche frommen Geschichten von früher in die Welt hinein. Ach, hier, nimm mal und lies mal. Das ist ja vollständig am Glauben an der Kirche, an Christus, an Gott vorbei. Sondern wir sind Zeugen der Auferstehung. Ich bin ein Zeuge der Auferstehung Jesu Christi. Ja, das ist ineinander verwoben, die verschiedenen Blickwinkel. Darum, wenn ich jetzt einen Gedanken bringe, dann könnte man aufschrecken und sagen, du hast den vergessen. Ich versuche in dieser Stunde eben wirklich so viele Blickwinkel wie möglich mit hineinzunehmen, dass das Gesamtbild in einer heiligen Ordnung ist. Denn ich kenne Christus. Ich habe ihn gesehen. Aber dieses Ich kenne ihn und habe ihn gesehen ist nicht ein einmaliger Akt, das ist nicht eine Vision, so wie wir das schon mal hören oder wie wir vielleicht geprägt wurden, dass wir sagen, ach, das ist jetzt eine Gottesoffenbarung und dann zieht sich Gott wieder zurück, der Himmel geht auf, er spricht, ich höre, ich antworte und ich lebe mein Leben auf der Erde weiter, er lebt sein Leben im Himmel weiter. Nein, nein, das ist es nicht, sondern unser Leben ist eben hineingewoben in das Leben Gottes selbst. Wir sind doch keine Buchreligion, sondern der Heilige Geist ist doch die Kraft, die uns hineinnimmt, hineintaucht in diese neue Schöpfung, die entstanden ist durch die Auferstehung. So wie das Vorausbild von Adam, der in den Schlaf hineingebracht wurde vom Vater und aus seiner Seite eben die Frau genommen ist, genauso wird Christus quasi in den Schlaf hineingebracht, obwohl es kein Schlaf war, aber es ist das Entschlafensein, das Vorausbild für den Tod, den er ganz auf sich genommen hat. Er war mausetot, dass er eben halt im übertragenen Sinne eben aus seiner geöffneten Seite sind wir hervorgegangen, sind wir gezeugt worden. Ja, und dadurch haben wir Anteil an diesem Leben, an dieser neuen Schöpfung, an dieser zweiten Schöpfung, könnte man sagen. Aber es geht da um diese Neuschöpfung. Wer an Christus glaubt, wie es in 2 Korinther 5,17 heißt, dass wer, und auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Na, ich sage immer gerne so salopp, das Gegenteil von 0815 ist 2517. Wir sind eine neue Schöpfung. Wie hat der Heilige Vater gestern Abend noch gesagt? Das erste Wort seiner Predigt. Ostern ist das Fest, ist Feste der Neuschöpfung. Mein Lieben, in diese Dimension müssen wir rein denken, aber auch lernen. Wir müssen auch richtig lernen, was ist geschehen. Und das ist es, wo wir dann uns wieder bremsen, wenn wir jetzt quasi Unterweisung bekommen der Wirklichkeit, dass wir dann wieder versucht sind, dass wir meinen, ach, jetzt weiß ich's, jetzt habe ich's gespeichert in meinen Gedanken, in meinem Gedächtnis, in meiner Vernunft. Und ich verknüpfe jetzt dieses Wissen mit meinem Leben und integriere es in mein Leben. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Sondern es geht darum, dass ich hineingewoben bin mit meinem Sein in das Gottessein. Wie? Durch die Taufe. Über den Geist. Über den Geist. Durch die Taufe. Und das ist so wesentlich, nämlich durch die Taufe bin ich ja diese Neuschöpfung geworden. Dieses Anteilhaben an der Taufgnade, darum ist das ja so wichtig. Dadurch bin ich eine Neuschöpfung. Und ich will auch jetzt nicht eine neue Diskussion anfachen, nämlich dieser ganze Prozess, dass die Eltern für die Kinder sagen, ich möchte, dass das Kind getauft wird, ist die Verantwortung der Eltern und für mich so grundlegend wie die Muttersprache. Die suchen die Eltern ja auch aus für die Kinder. Und so ist das mit dem Glauben auch, mit dem Leben auch, mit dem religiösen Leben eben auch. Und wissen Sie noch, für mich total faszinierend, eben vom Heiligen Vater, wie er uns das sagt, in Nazareth, als er da war, 2009. Am 14. Mai sagt er, im Blick auf die Menschwerdung, dann veranschaulicht er das, was dahinter steckt, wie Gott nämlich handelt, wie er handelt, mein Lieben. Nicht, was wir uns aussuchen, sondern was er in seinem ewigen Ratschluss, der die Liebe pur ist, was er beschlossen hat, wie er es machen will. Dann sagt er, was hier in Nazareth geschah, weit ab vom Blick der Welt, war ein einzigartiger Akt Gottes, ein machtvolles Eingreifen in die Geschichte, durch das ein Kind empfangen wurde, das der ganzen Welt das Heil bringen sollte. Das Wunder der Menschwerdung fordert uns immer neu heraus, unser Verstehen zu öffnen für die unbegrenzten Möglichkeiten von Gottes verwandelnder Kraft und seiner Liebe zu uns, sowie für seinen Wunsch, mit uns vereint zu sein. Hier wurde der vor aller Ewigkeit gezeugte Sohn Gottes Mensch und ermöglichte so uns, seinen Brüdern und Schwestern an seiner göttlichen Sohnschaft Anteil zu haben. Meine Lieben, das ist eine meiner Lieblingsstellen, dieses durch die Taufe habe ich Anteil an der göttlichen Natur, 2 Petrus 1,4, dieses Anteil an der göttlichen Sohnschaft. Er sagt weiter, dieses Hinabsteigen der sich selbst entäußernden Liebe macht das Hinaufsteigen in der Erhöhung möglich. Diese Vokabeln sind auch so wichtig beim Heiligen Vater und für unseren Glauben, das Hinabsteigen Gottes, das Hinaufsteigen in die Höhe, in der auch wir aufgerichtet werden, um an Gottes eigenem Leben teilzuhaben. Vergleiche Philipper 2, 6 bis 11. Der Geist, der über Maria kam, ist derselbe Geist, der zu Beginn der Schöpfung über den Wassern schwebte. Genesis 1, 2. Wir werden daran erinnert, dass die Inkarnation ein neuer schöpferischer Akt war. Als unser Herr Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes im jungfräulichen Schoß Marias empfangen wurde, vereinte sich Gott selbst mit unserem geschaffenen Menschsein, trat in eine dauerhafte neue Verbindung mit uns und leitete eine neue Schöpfung ein. Die Erzählung von der Verkündigung zeigt Gottes außerordentliche Feinfühligkeit. Er drängt sich nicht auf. Er bestimmt nicht einfach im Voraus, welche Rolle Maria in seinem Heilsplan für uns spielen soll. Er sucht zuerst ihr Einverständnis. Bei der ursprünglichen Schöpfung war natürlich keine Rede davon, dass Gott das Einverständnis seiner Geschöpfe suchte. In dieser neuen Schöpfung aber tut er es. Maria steht für die gesamte Menschheit. Sie spricht für uns alle, als sie auf die Einladung des Engels antwortet. Der heilige Bernhard beschreibt, wie der ganze himmlische Hofstaat in brennender Erwartung ihrer Zusage harrte, welche die hochzeitliche Vereinigung zwischen Gott und der Menschheit vollzog. Die Aufmerksamkeit aller Engelchöre war auf diesen Punkt geheftet, wo das Zwiegespräch stattfand, das ein neues und definitives Kapitel in der Weltgeschichte eröffnen würde. Maria sagte, mir geschehe, wie du es gesagt hast, und das Wort Gottes ist Fleisch geworden. Mein lieben Gott wollte das so. Und mit dieser Feinfühligkeit kommt er und fragt bräutlich, bist du bereit, liebend, verliebt? Wie ein Bräutigam, der seine Braut fragt, so wirkt er das Werk der Erlösung. Und dann wird er konkret für uns, für dich und für mich. Da sagt er, wenn wir über dieses freudenreiche Mysterium nachdenken, gibt es uns Hoffnung, die sichere Hoffnung, dass Gott fortfährt, in unsere Geschichte einzugreifen. Mit schöpferischer Kraft zu handeln, um Ziele zu erreichen, die nach menschlichem Ermessen unmöglich erscheinen. Es fordert uns heraus, uns dem verwandelnden Wirken des Schöpfergeistes zu öffnen, der uns erneuert, uns eins werden lässt mit ihm und uns mit seinem Leben erfüllt. Er lädt uns mit ausgesuchter Feinfühligkeit ein, seine Einwohnung in uns zuzustimmen, das Wort Gottes in unseren Herzen aufzunehmen und macht uns fähig, ihm in Liebe zu antworten und einander in Liebe zu begegnen. Meine Lieben, das ist heute vollendet worden, dieses Werk der Erlösung durch die Auferstehung. Das ist heute vollendet worden, man könnte sagen, heute bewiesen worden. Dass nämlich Christus wirklich da so ernst macht, dass er alles mitliefert, menschlich formuliert. Dass er hauchzart, aber doch glasklar, mit vollem Bewusstsein an dein Herz klopft. Und allein, dass sie ja schon leben, dass wir alle ja Geschöpfe Gottes sind, ist ja Gott schon eigentlich am Werke inwendig in dir. Denn wir glauben ja nicht nur die Creatio ex nihilo, dass Gott und die Schöpfung aus dem Nichts geschaffen hat, sondern auch dann die Creatio continua, dass eben Gott ununterbrochen die gesamte Schöpfung am Schöpfen ist, ununterbrochen. Das heißt, wenn er einen Augenblick dich nicht denken würde, würdest du ins Nichts hineinfallen. Nicht, dann wärst du tot, sondern du wärst nicht existent. Allein diese natürliche Grundlage, diese natürliche Dimension gibt ja schon eine Würde eines jeden Geschöpfes. Und genau das ist das, was Gott eben selbst gemacht hat. Er hat eben selbst Fleisch angenommen, hat sich vermählt mit seiner Schöpfung. Und jetzt will er sie eben heimholen, weil wir durch unsere Schuld eben halt Sünde und durch unsere Schuld und Sünde Krankheit und Tod in die Schöpfung hineingebracht haben. Und er ist es, der diesen Schmutz, womit wir das Bild Gottes und den Menschen verschmutzt haben, er ist es, der uns reinigt. Und eben so weit, dass er wirklich bis unter die letzte Ecke des Schmutzes sich kriecht, verbirgt und beziehungsweise sie ein in die Hand nimmt. Und das ist der Tod. Er geht quasi noch darunter. Er holt quasi alles ein und umfängt dann auch den Tod. Und das ist dieses historische Ereignis, wo Christus wirklich gestorben ist. Und diese Auferstehung ist nicht ein Wiederbelebtwerden, wie es bei Lazarus war oder bei dem Jünger von Naim oder bei dem Töchterchen von Jairus, sondern seine Auferstehung war eine Neuschöpfung. Dieser Leib, den er hatte, den er neu bekommen hat, ist der neue Auferstehungsleib, der eben nicht mehr den normalen physikalischen Gesetzen untergeordnet ist, sondern der eben wirklich anders ist. Ein Leben. Im K3, ich kürze das immer K3 ab, das ist der Katechismus der katholischen Kirche, KKK, darum sage ich immer K3, dann heißt es, im Nummer 645, der auferstandene Jesus tritt mit seinen Jüngern in direkte Beziehung. Er lässt sich berühren und isst mit ihnen. Er fordert sie auf, festzustellen, dass er kein Gespenst ist. Vor allem aber, dass der auferstandene Leib, in dem er vor ihnen steht, wirklich wirklich derselbe ist, der gequält und gekreuzigt worden ist, weil er noch die Spuren des Leidens trägt. Dieser echte und wirkliche Leib besitzt jedoch zugleich die neuen Eigenschaften eines verherrlichten Leibes. Jesus ist nicht mehr an Ort und Zeit gebunden, sondern kann nach Belieben da sein, wo und wann er will. Seine Menschennatur kann nicht mehr auf der Erde zurückgehalten werden und gehört nur noch dem göttlichen Bereich des Vaters an. Das ist auch so wichtig. Er gehört nur noch dem göttlichen Bereich des Vaters an. Aus diesem Grund steht es dem auferstandenen Jesus auch völlig frei, so zu erscheinen, wie er will. In der Gestalt eines Gärtners oder in einer anderen Gestalt, Markus 16,12, als der, die den Jüngern vertraut war. Dadurch sollte ihr Glaube geweckt werden. Die Auferstehung Jesu war nicht eine Rückkehr in das irdische Leben, wie das bei dem Auferweckungsfall, was ich gerade gesagt habe, vor Ostern war, nämlich mit dem Jairus, also die Tochter des Jairus, den jungen Mann von Nain und den Lazarus. Diese Taten waren wunderbare Ereignisse, aber die Menschen, an denen das Wunder geschah, kehrten durch die Macht Jesu in das gewöhnliche, irdische Leben zurück. Zu bestimmter Zeit mussten sie aufs Neue sterben. Die drei sind wieder ganz normal gestorben. Und die Auferstehung Christi ist wesentlich anders. Er geht in seinem auferweckten Leib aus dem Todsein in ein anderes Leben über, jenseits von Zeit und Raum. Der Leib Jesu wird der Auferstehung von der Macht des Heiligen Geistes erfüllt, Er hat in seinem verherrlichten Zustand am göttlichen Leben teil, sodass der heilige Paulus Christus als den himmlischen bezeichnen kann. Meine Lieben, das ist so wichtig. Warum? Wir müssen uns bewusst machen, dass an dem heute eben halt die Fenster und Türen im Abendmahlsaal verschlossen waren. Und auf einmal war Jesus mitten unter ihnen. Und er ist nicht durch die Fenster und nicht durch die Tür hineingeklettert. Auf einmal war er drin. Aber er hat ihnen bewiesen, dass er einen Leib hat, indem er sagt, Thomas, berühre mich. Und er hat gesagt, habt ihr was zu essen für mich? Dann hat er eben vor ihren Augen einen Fisch gegessen oder Honigwabe. Und ich das nachher erinnere, früher, meine kleine Melissa im Kommunionunterricht, die sagte dann mal, ja, wenn Jesus ein Geist gewesen wäre, dann wäre der Fisch auf den Boden geplumpst. Er hatte wirklich einen neuen Leib. Wirklich einen neuen Leib. Und das ist so wichtig für die Eucharistie, meine Lieben. Das ist auf einmal dann so klar, dass Christus mit seinem neuen, verklärten Leib in der Gestalt des Brotes und des Weines sein kann. Denn die Gestalt des Brotes wird ja genommen, die Substanz, dieses Wort, diese Transsubstantiation, ja, die Substanz des Brotes wird ja rausgenommen und das Leib Christi sein hineingelegt, mit seiner Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut. Real, wirklich und wahrhaft. Und weil es eben der verklärte, der neue Leib ist, die neue Schöpfung ist, ist das eben gar kein Problem für ihn. Denn wie ist das denn mit dem Wein? Das ist doch noch viel schwerer. Man könnte sagen, ja, beim Brot ist es so, das ist ja nur der Leib ohne Blut, also nichts Flüssiges. Und dann beim Flüssigen, wie soll es denn da gehen? Wie soll es denn da mit dem Leib sein? Da ist ja dann nichts Festes an dem Wein. Doch, er ist im Wein genauso identisch auch Leib. Spüren Sie? Wie herrlich dann auch dieses Wissen ist, was der neue verklärte Leib ist. Dass es wirklich kein Problem ist, in der Substanz des Brotes und in der Substanz des Weines vollständig drin zu sein, beziehungsweise umgekehrt, die Substanz ist ja raus, es ist ja ganz die Substanz des Leibes und des Blutes, der Seele und der Gottheit Christi. Komplett. Na, und allein das hilft ja schon, auch gerade eben bei der Eucharistie. Und dann ist dieses ganze Werk der Erlösung, meine Lieben, wirklich auch ein Werk der heiligsten Dreifaltigkeit. Das ist auch so wichtig, dass Gott im Ganzen, denn wir haben doch gelernt vom Heiligen Vater, Seite 328 in seinem Band 1, Christus ist nie allein, sondern immer im sich empfangen und zurückgeben an den Vater. Immer. Das heißt, die ganze Boshaftigkeit der Welt hat sich doch am Kreuz an ihm, in ihm ausgetobt, sodass er alles umfängt. Und woher hat er dann seine Kraft genommen? Indem er sich empfangen hat vom Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Da hat der Vater sich offenbart am Kreuz, indem er nämlich wirklich die gesamte Boshaftigkeit der Welt ja umfangen hat, aller Zeiten umfangen hat in seiner Barmherzigkeit, in seiner Rachamim. Und dasselbe Werk der Erlösung vollzieht sich auch jetzt bei der Auferstehung. Dann heißt es im K3 648, die Auferstehung Christi ist Gegenstand des Glaubens, transzendenter Eingriff Gottes selbst in die Schöpfung und in die Geschichte. Bei ihr handeln die drei göttlichen Personen gemeinsam und offenbaren dabei gleichzeitig ihre Eigenart. Sie geschah durch die Macht des Vaters, der Christus seinen Sohn auferweckte, und so dessen Menschennatur mitsamt dem Leib vollkommen in die Dreifaltigkeit aufnahm. Jesus wird endgültig geoffenbart als dem Geist der Heiligkeit nach Sohn Gottes in Macht aufgrund der Auferstehung von den Toten. Römer 1,4. Der heilige Paulus betont die Offenbarung der Macht Gottes durch das Wirken des Geistes, der die tote Menschennatur Jesu lebendig gemacht und in den verherrlichten Zustand, in das Herrsein versetzt hat. Was den Sohn anbelangt, so bewirkt er seine Auferstehung kraft seiner göttlichen Macht. Jesus kündigt an, der Menschensohn werde viel leiden und auch sterben müssen. Dann werde er auferstehen. An anderer Stelle sagt er ausdrücklich, ich gebe mein Leben hin, um es wieder zu nehmen. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Johannes 10, 17-18. Das ist unser Glaube. Jesus ist gestorben und auferstanden. Die Kirchenväter betrachten die Auferweckung von der göttlichen Person Christi her. Diese war mit seiner Seele und seinem Leib, die durch den Tod voneinander getrennt worden waren, vereint geblieben. Kraft der Einheit der göttlichen Natur, die in beiden Wesensteilen des Menschen zugegen bleibt, vereinigen sich diese aufs Neue. So kommt der Tod durch die Trennung des menschlichen Gefüges zusammen und die Auferstehung durch die Vereinigung der beiden getrennten Teile. Meine Lieben, und wie kommen wir da dran? Wie kommen wir da dran? Jetzt wissen wir das. Nein, wir wissen jetzt, Christus ist wirklich auferstanden. Er ist auferstanden. Nein, wir wissen, dass jetzt wirklich der Leib sich von der Seele getrennt hat. Nein, das heißt an einer anderen Stelle im K3, die 997, was heißt auferstehen? Im Tod, bei der Trennung von Seele und Leib, fällt der Leib des Menschen der Verwesung anheim, während seine Seele Gott entgegengeht und darauf wartet, dass sie einst mit ihrem verherrlichten Leib wiedervereinigt wird. In seiner Allmacht wird Gott unseren Leib dann endgültig das unvergängliche Leben geben, indem er ihn Kraft der Auferstehung Jesu wieder mit unserer Seele vereint. Das heißt, das erwarten wir auch, dass wir identisch denselben Leib bekommen, eben den verklärten Leib, den wir jetzt schon haben. Wie, sagt der K3 auch, unter 3x9 heißt es, Christus ist mit seinem eigenen Leib auferstanden. Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selbst, Lukas 24,39. Aber er ist nicht in das irdische Leben zurückgekehrt. Desgleichen werden in ihm alle mit ihren eigenen Leibern auferstehen, die sie jetzt tragen. Ihr Leib wird aber in Gestalt eines verherrlichten Leibes verwandelt werden, in einen überirdischen Leib. 1 Korinther 15, 44. Nun könnte man fragen, wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben? Was für eine törichte Frage. Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn. Was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, unverweslich. Die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferweckt. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. 1 Korinther 15. Dieses Wie übersteigt unsere Vorstellung und unser Verstehen. Es ist uns nur im Glauben zugänglich. Der Empfang der Eucharistie, das steht in der Nummer 1000, der Empfang der Eucharistie gibt uns aber schon eine Vorahnung von der Verklärung unseres Leibes durch Christus. Irenäus sagt, wie das von der Erde stammende Brot, wenn es die Anrufung Gottes empfängt, nicht mehr gewöhnliches Brot ist, sondern die Eucharistie, die aus zwei Elementen, einem irdischen und einem himmlischen besteht, so gehören auch unsere Leiber, wenn sie die Eucharistie empfangen, nicht mehr der Verweslichkeit an, sondern haben die Hoffnung auf Auferstehung. Meine Lieben, wir sind hineingenommen in dieses Leben Christi durch die Taufe. Durch die Taufe. Unter 1003 heißt es, die Gläubigen sind durch die Taufe mit Christus vereint und haben deshalb schon jetzt wirklich Anteil am himmlischen Leben des auferweckten Christus. Dieses Leben bleibt aber mit Christus verborgen in Gott. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Epheser 2,6. Als in der Eucharistie mit seinem Leib Genährte, gehören wir schon dem Leib Christi an. Wenn wir am letzten Tag auferstehen, werden wir auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Spüren Sie das, meine Lieben, dass wir, was das für eine Dimension ist, in die wir hineingenommen sind? Und der Schlüssel, wie das geht, meine Lieben, ist die Liturgie. Ist die Liturgie. Ja, dieses heilige Geschehen, unter 1069 heißt es, das Wort Liturgie bedeutet ursprünglich öffentliches Werk, Dienst des Volkes und für das Volk. In der christlichen Überlieferung bedeutet es, also für uns, dass das Volk Gottes teilnimmt am Werk Gottes. Meine Lieben, Liturgie heißt Werk Gottes. Durch die Liturgie setzt Christus, unser Erlöser und hoher Priester, in seiner Kirche mit ihr und durch sie das Werk unserer Erlösung fort. Ist das nicht unglaublich? Nochmal, durch die Liturgie setzt Christus, unser Erlöser und hoher Priester, in seiner Kirche mit ihr und durch sie das Werk unserer Erlösung fort. Aber das ist so, dass er nicht der Kirche einen Auftrag gibt, genau wie eben im Persönlichen, im Einzelnen, in einzelnen Gottesbeziehungen. Er gibt dir eine Gnade, du beschäftigst dich damit und er zieht sich wieder zurück in seinen Himmel und du bist hier und er ist dort. Nein, sondern es ist dieses organische Einssein. Und dasselbe ist auch mit der Kirche. Dasselbe ist ja auch mit der Kirche, da eben halt als große Gemeinschaft. Wissen Sie noch, wie der Heilige Vater das im Olympiastadion gesagt hat mit den Rebzweigen? Dieses Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Das heißt, so wie die Rebzweige mit dem Weinstock verbunden sind, so gehört ihr zu mir. Indem ihr aber zu mir gehört, gehört ihr auch zueinander. Und dieses Zueinander und zu ihm gehören ist nicht irgendein ideales, gedachtes, symbolisches Verhältnis, meine Lieben. Das hat er uns doch gesagt. Das ist nicht ein Gedankenkonstrukt. Sondern, dann sagt er in seiner Art so wundervoll, fast möchte ich sagen, ein biologisches, ein lebensvolles zu Jesus Christus gehören. Das ist die Kirche, diese Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus und füreinander, die durch die Taufe begründet und in der Eucharistie von Mal zu Mal vertieft und verlebendigt wird. Ich bin der wahre Weinstock. Das heißt doch eigentlich, ich bin ihr und ihr seid ich. Eine unerhörte Identifikation des Herrn mit uns und mit seiner Kirche. Spüren Sie? Das heißt, es ist auf einmal so klar und so eindeutig, was da drin steht. Durch die Liturgie setzt Christus, unser Erlöser und hoher Priester, in seiner Kirche mit ihr und durch sie das Werk unserer Erlösung fort. Wir werden nicht von oben herab so behandelt. Das ist einfach unsere menschliche Schwäche. Unsere Prägung, die wir immer so sehen und meinen, das wäre so und ist so. In Wirklichkeit sind wir doch hineingewoben eben in dieses Leben selbst. Wir sind ein Leib, ein Organismus. Wir sind ja durch die Taufe einverleibt worden in den mystischen Leib Christi. Wir sind doch einverleibt. Und wenn wir die Eucharistie empfangen, dann empfangen wir doch nicht ihn, obwohl wir das immer meinen. Nein, wir werden doch in ihn einverleibt durch die Eucharistie. Mein Lieben, Heiliger Vater sagt im Band 1, das nochmal so wunderbar klar, Seite 164, was das liturgische Gebet nämlich ist. Er zitiert da eine Regel vom heiligen Benedikt, die lautet, mens nostra concordet, voci nostri. Übersetzt heißt das, unser Geist muss im Einklang stehen mit unserer Stimme. Normalerweise geht der Gedanke dem Wort voran, sucht und formt das Wort. So ist unser täglicher Umgang damit. Aber beim Psalmengebet, beim liturgischen Gebet überhaupt, ist es umgekehrt. Das Wort, die Stimme, geht uns voraus. Und unser Geist muss sich dieser Stimme einfügen. Meine Lieben, das ist so wichtig und gerade auch beim Vater Unser. Dann sagt er auf der nächsten Seite, so ist es bedeutsam, wenn Lukas das Vater Unser in den Zusammenhang von Jesu eigenem Beten stellt. Er beteiligt uns damit an seinem eigenen Beten. Er führt uns hinein in den inneren Dialog der dreifaltigen Liebe. Zieht sozusagen unsere menschlichen Nöte hinauf ans Herz Gottes. Das bedeutet aber auch, dass die Worte des Vater Unser Wegweisungen ins innere Beten sind, Grundorientierungen unseres Seins darstellen, uns nach dem Bild des Sohnes gestalten wollen. Die Bedeutung des Vater Unser reicht über die Mitteilung von Gebetsworten hinaus. Es will unser Sein formen, uns in die Gesinnung Jesu einüben. Vergleiche Philipper 2,5. Meine Lieben, das ist es doch. Das ist doch nicht ein, ich erledige meine Pflicht, habe meinen Dienst getan, Gott ist weiter im Himmel, ich weiter auf den... Nein, eben nicht. Wenn ich das mit meinen Schülerinnen gemacht habe im letzten Mal mit meinen Großen, das war so schön, dann sagte eine Schülerin, dann haben wir das so Stichpunkte gemacht, ne, die Schritte, was dann da geschieht. Also ich bete das Vaterunser, ich spreche die Worte, das heißt, ich steige hinein in den Jesus-ICE und dann lasse ich mich mit meinem Herzen drauf ein in diese Worte und Christus fährt mich hinein in das Herz Gottes. Nächster Punkt, ich lerne Gott besser kennen. Nächster Punkt, Gott lernt mich besser kennen. Total schön. Nämlich diese menschliche Beschreibung, dass eben die Beziehung zu ihm, die Beziehung zur Liebe selbst noch mehr reift und wächst. So wunderbar von den Jugendlichen formuliert. Meine Lieben, darum geht es, nämlich um diesen echten, lebendigen Austausch, diese echte, wirkliche Gotteserfahrung. Gestatten Sie mir dann noch kurz zu erklären, wie das geschieht. Wir sind doch in unserer rationalen Stufe unseres Menschseins eben wie eine, ja, gibt doch verschiedene Schichten, verschiedene Phasen, verschiedene Sphären, könnte man sagen, wie es in der Erdatmosphäre auch gibt. Man sagt Franz von Sales, es gibt vier verschiedene Stufen. die quasi selektieren, wie beim Symbol, beim alten Tempel von Jerusalem, wo der erste Hof, da durften nur die Griechen, also durften alle Menschen rein, im nächsten nur die Juden und dann nur die Priester und dann kommt das Allerheiligste. So dieses Bild des Selektierens, das überträgt er für unsere rationale Stufe. Das heißt, wir kommen zur Erkenntnis eben durch die Sinne. Dann die nächste Stufe, wir kommen zur Erkenntnis durch Nachdenken. Und dann die nächste Stufe, wir kommen zur Erkenntnis durch den Glauben. Und darüber, praktisch oberhalb der Vernunftebene, gibt es einen Raum, der nur für dich und für Gott ist, 24 Stunden täglich, aber der oberhalb der Vernunft liegt. Und das ist, wo ich so Wert drauf lege. Sie sind, du bist, auch wenn sie nicht Gott spüren in ihrem Gefühl, auch wenn sie es nicht erkennen, und doch sind sie eins mit ihm. Nämlich dieses Licht und diese Wärme durchflutet dann meine Erkenntnis. Dieses Licht ist für die Erkenntnis, für die Vernunft, für die Wahrheit da. Die Wärme durchflutet meinen Willen, das ist die Güte, die Entschlossenheit zum Gutsein. Und diese beiden Bereiche durchfluten dann eben den ganzen Bereich, den Übergang ins Leibliche, nämlich die Leidenschaften, die Gefühle, bis in die Sinne hinein. Wenn ich also meine Gebetserfahrung mache und dabei Gänsehaut bekomme oder sogar dabei weine, dann sehen Sie, was es für einen Weg hinter sich hat, von der geistigen Vereinigung durch die Vernunft und den Willen in die Gefühle bis ins Leibliche hinein. Ist die Erfahrung aber nicht da, heißt das doch nicht, dass ich nicht mit Gott eins wäre, nur ich spüre es eben nicht. Und dieses Dunkel des Glaubens hat überhaupt nichts mit Finsternis zu tun, sondern es ist genau im Gegenteil, weil es so hell ist, schließe ich die Augen, weil es zu hell ist. Es ist übernatürlich. Nein, das Geheimnis der Auferstehung heute, wie hat Gott das gemacht? Ich traue ihm das zu, weil ich ihn liebe und weil er mich nicht belügt. Darum ist das so. Und dann eben, weil ich mein Herz öffne für ihn, für das Du, ist er, man könnte sagen, erfüllt er mein Inneres mit Licht und Wärme, mit Liebe und mit Zutrauen und Vertrauen. Und dadurch kenne ich ihn, ich kenne Gott und dadurch bin ich Zeuge der Auferstehung. Und all diese menschlichen Prägungen, die wir haben, diese menschlichen Formungen, die ganz natürlich sind, die müssen wir lernen, hineinzulegen in dieses Gottsein. Mein Lieben, mir ist noch wichtig, den Begriff der Liturgie und der Liturgie nochmal klar zu machen, was das bedeutet, dass sich das Werk der Erlösung in der heiligen Liturgie vollzieht. Ganz, ganz, ganz wichtig. Es heißt, aus apostolischer Überlieferung, die ihren Ursprung in den Auferstehungstag Christi zurückführt, feiert die Kirche Christi das Pascha-Mysterium, jeweils am achten Tag, der deshalb mit Recht Tag des Herrn oder Herrentag genannt wird. Der Tag der Auferstehung des Herrn ist zugleich der erste Tag der Woche, das Gedenken an den ersten Schöpfungstag und der achte Tag, an dem Christus nach seiner Ruhe des großen Sabbats den Tag anbrechen lässt, den der Herr gemacht, den Tag, der keinen Abend kennt. Das Mahl des Herrn ist sein Zentrum und da begegnet die ganze Gemeinschaft der Gläubigen dem auferstandenen Herrn, der sie zu seinem Festmahl einlädt. Hieronymus sagt, der Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung, der Tag der Christen ist unser Tag. Er wird Tag des Herrn genannt, denn an diesem Tag ist der Herr als Sieger zum Vater aufgestiegen. Wenn die Heiden ihn Tag der Sonne nennen, bekennen auch wir das gerne, denn heute ist das Licht der Welt aufgegangen. Heute ist die Sonne der Gerechtigkeit erschienen, deren Strahlen das Heil bringt. Das Heil bringen. Der Sonntag ist der Tag schlechthin, an dem die Gläubigen zur liturgischen Versammlung zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn zu gedenken und Gott Dank zu sagen, der sie wiedergeboren hat zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn wir, o Christus, über die Wunder nachsinnen, die an diesem Sonntag deiner heiligen Auferstehung sich ereigneten, sagen wir, gesegnet ist der Sonntag, denn an ihm geschah der Beginn der Schöpfung, das Heil der Welt, die Erneuerung des Menschengeschlechts. An ihm freut sich der Himmel und die Erde und wurde das ganze Weltall vom Licht erfüllt. Gesegnet ist der Sonntag, denn an ihm wurden die Pforten des Paradieses geöffnet, damit Adam und alle Verbannten ohne Bangen in sie eintreten. Aus dem syrischen Offizium von Antiochien, meine Lieben. Und das ist, was ich mir wünsche, dass wir das spüren, nämlich in der heiligen Liturgie, dass sich das ganze Werk der Erlösung vollzieht, meine Lieben. Das heißt, wenn ich sonntags in die Kirche gehe, dann erfülle ich nicht irgendeinen Auftrag, ja, sei schön brav, geh in die Kirche, sondern dann vollzieht sich das Werk der Erlösung. Sobald der Priester eben halt der von Gott Beauftragte die Liturgie eröffnet, und Sie sehen vom Priester nur noch die beiden Hände und das Gesicht, alles andere ist verhüllt. Und wenn er dann beginnt, dann vollzieht sich das Werk der Erlösung. Aber wir werden so hineingezogen in ein Bedientwerden, so hineingezogen in menschliche Versammlungen, in menschliche Organisationen, in große Feiern, in Shows oder was auch immer, wo was gebracht wird. Das braucht alles nicht sein. Das braucht alles nicht sein. Es braucht keiner einen Gesang zu spielen, es braucht keiner ein Instrument mitzubringen. Es kann sogar auch alles im Dunkeln sein, es würde auch egal sein, es wäre identisch. Dass wir wirklich mit einem Kerzenlicht, dass wir, wenn wir dann die heilige Messe feiern, dieses Werk der Erlösung sich vollzieht, und es bräuchte kein persönliches Wort, das ist bei den Kartäusern sogar so, für uns ungewohnt, und doch ist es in der Ordnung, dass dann sich trotzdem das Werk der Erlösung vollzieht. Ich bin dann drin. Ich werde nicht hineingenommen in etwas, was gemacht wird. Ich brauche dann keine 3D-Brille, um es noch besser hineingenommen zu werden. Sondern man könnte sagen, es ist die liturgische Dimension. Es ist die liturgische Dimension, die Dimension der Liturgie. Ist egal, wir müssten jetzt ein neues Wort sagen, das ist die siebte Dimension oder was, das ist jetzt nur einfach so dahingesagt, aber doch etwas ganz anderes, aber doch real und die wir echt erleben. Es ist die Gottesdimension, das ist vielleicht das beste Wort. Es ist die Gottesdimension, der wir nicht gegenüberstehen, sondern in der wir drin sind. Und wenn wir dann nämlich in dieses liturgische Gebet uns mit dem Herzen hineinfallen lassen, erahnen wir, erspüren wir, erfahren wir und werden wir immer sicher, dass es um diese persönliche Du-Beziehung geht, dann werden wir immer sicher, dass Gott mich im Blick hat. Dann werden wir immer sicherer, dass ich keine Angst mehr haben brauche fürs Leben. Dann werden wir immer sicherer, dass ich überzeugt bin, dass ich geliebt bin. Und dann, meine Lieben, wenn ich dann die Eucharistie empfange in der Heiligen Kommunion, ist das diese mystische Vermählung. Nämlich, wo ich einverleibt bin, werde wieder in den Leib Christi, der ich ja sowieso bin durch die Taufe. Und dass ich dann dieses Leben außerhalb der Heiligen Messe weiter zur Entfaltung bringe durch die Anbetung. Dass wir auch die Anbetung lernen, das ist für mich das Charisma der Zeit, was wir brauchen in der heutigen Zeit, nämlich die Charisma der Schule, das Charisma der Anbetung und der Schule. Nämlich, dass wir wirklich die Anbetung lernen, wie es uns Papst Benedikt in Köln gesagt hat. Das erste ist aus dem Griechischen dieses Proskynesis, die sich unterwerfen. Das ist, was wir so alle so landläufig kennen unter Anbetung. Nein, das zweite aus dem Lateinischen, ad os, auf den Mund. Das heißt, es ist Vereinigung, Kuss von Mund zu Mund. Das heißt, es ist nichts anderes als der Austausch meines Herzens mit dem Gottesherzen. Und dieser Austausch bleibt ununterbrochen, wie der Austausch des Sauerstoffes in meiner Lunge. Ich empfange mich und schenke mich wieder zurück. Ich empfange mich und schenke mich wieder zurück. Es ist eine Beziehung, ein Du. Und dadurch komme ich in die Wahrheit, in die Klarheit, in die Güte, in die Entschlossenheit, in das Leben, in die Freiheit, in die Versöhnung, in die Auferstehung, mit all dem, was dazugehört. Und das entfaltet sich bei der Anbetung, mein Lieben. Und das Zweite eben, dieses Charisma der Schule, eben, dass wir das einfach lernen, einüben. Auch wieder dieser Begriff des Lernens, dass wir denken, oh, müssen wir die Vokabel lernen. Wir müssen schon einiges auch lernen. Aber es geht mehr um dieses Einlernen, Einüben, das Einüben, dieses Beten einüben. Und das ist das, wenn wir da Kritik bekommen, um wieder ganz am Anfang des Vortrages von den Einleitungsworten wieder zu enden, wenn wir da aufgefordert werden, zeigt doch mal euren Glauben, ja, dass wir dann kein bisschen zurücktreten, sondern genau das ist doch das, was wir wollen, nämlich euch Zeugnis geben und hier ist meine Hand. Und nimm sie dir und ich führe dich sowas von sicher und mit Garantie in das Herz des Vaters. Und ich sage es dir wirklich, dass ich dich dahin führe. Aber du musst dich darauf einlassen. Und das ist diese Schwierigkeit. Denn, mein Lieben, es geht wirklich darum, nicht, dass wir den Menschen irgendwie Christus zeigen. Und mit der Geschichte möchte ich ändern, beziehungsweise enden, mit dieser Erzählung möchte ich, mit diesem Wort möchte ich enden, in dieser Stunde nämlich, dass auch wir Acht geben, welche Beziehung wir zu Christus haben. Der Heilige Vater sagt in seinem zweiten Band, in Jesus Buch, spricht er dann da auch, über Magdalena und Jesus. Das ist so schön, aber auch so ernsthaft. Er sagt da, Maria hat sich nach der Anrede durch die zwei Engel in weißen Gewändern umgewandt und Jesus gesehen, ihn aber nicht erkannt. Nun ruft er sie beim Namen, Maria. Noch einmal muss sie sich wenden und nun erkennt sie freudig den Auferstandenen, den sie als Rabuni, als ihren Meister anspricht. Sie will ihn anrühren, ihn festhalten, aber der Herr sagt zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Johannes 20, 17. Das wundert uns. Wir möchten sagen, jetzt, wo er vor ihr steht, kann sie ihn anrühren, ihn festhalten. Wenn er zum Vater aufgestiegen sein wird, ist das nicht mehr möglich. Aber der Herr sagt das Umgekehrte, meine Lieben, und darum geht es mir jetzt. Jetzt kann sie ihn nicht berühren, nicht festhalten. Die frühere Beziehung zum irdischen Jesus ist so nicht mehr möglich. Es geht hier um das Gleiche, was Paulus in 2 Korinther 5, 16 folgende zum Ausdruck bringt. Die Stelle von eben. Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Die alte Weise menschlichen Miteinanderseins und Begegnens ist vorbei. Nun kann man Jesus nur noch berühren beim Vater. Man kann ihn nur berühren, indem man aufsteigt. Vom Vater her, in der Gemeinschaft mit dem Vater, ist er uns auf neue Weise zugänglich und nahe. Und dann sagt er weiter, durch die Taufe ist unser Leben schon mit Christus in Gott verborgen. Wir sind in unserer eigentlichen Existenz schon oben. Meine Lieben, ist das nicht schön? Dass wir nicht wieder Leistung bringen müssen. Wir sind es durch diese Taufe, dieses hineingetaucht in Tod und Auferstehung Jesu. Schon oben bei ihm zur Rechten des Vaters. Wenn wir in die Eigentlichkeit unserer christlichen Existenz vordringen, dann rühren wir an den Auferstandenen. Dort sind wir ganz wir selbst. Berühren Christi und aufsteigen gehören zusammen. Allem ist das nicht herrlich? Wenn wir in die Eigentlichkeit unserer christlichen Existenz vordringen, dann rühren wir an den Auferstandenen, dann sind wir ganz wir selbst. Und das ist die Frucht des heutigen Tages, mein Lieben, was ich mir so wünsche, dass Sie jetzt aufgrund Ihrer Sehnsucht sich weit öffnen für die Liebe selbst, für Christus selbst, für den Vater selbst. Und dadurch in die Selbsterkenntnis ja kommen, wer sie sind. Und sich lieben, wie sie sind und wer sie sind. Und weil sie geborgen sind im Herzen des Vaters, Christus berühren im Herzen des Vaters, eins sind mit ihm im Herzen des Vaters, dann wollen sie auch leben. Und dadurch geben sie und wollen sie und werden sie auch jedem Rede und Antwort stehen, der nach der Hoffnung fragt, die sie erfüllt, dass sie Zeugen, der wirkliche Zeugen der Auferstehung Christi sind. Gott segne sie dazu mit der ganzen Fülle des Himmels auf die Fürsprache der Mutter Gottes, ihrer Lieblingsheiligen und aller heiligen Engel und Heiligen der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria, mit dem Kinde lieb,
uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Dankeschön, Herr Pfarrer May, dass Sie uns heute das große Geheimnis der Auferstehung Christi näher gebracht haben. Herzlichen Dank für Ihre Gedanken. Liebe Hörer, wir haben heute von Pfarrer May gehört, dass Christi Auferstehung keine Fata Morgana gewesen ist, sondern ein ganz reales Geschehen, auch innerhalb unserer physisch erkennbaren Welt. Wir haben heute immer noch Gelegenheit, die Auferstehung wahrhaftig zu erkennen und mitzuerleben, wenn wir uns in Liturgie und Gebet auf die Begegnung mit Jesus Christus einlassen. Wenn wir heute Ostern feiern, dann feiern wir die Neuschöpfung, die sich ganz konkret auch im Hier und Jetzt vollzieht. Liebe Hörer, wir haben noch ungefähr 5 Minuten Zeit für Fragen. Wenn Sie noch eine kurze Rückfrage an Pfarrer May haben, dann rufen Sie uns an unter 089 517 008 008. Pfarrer May, noch einmal eine Rückfrage an Sie. Sie haben auch auf das Dokument Sacramentum Caritatis hingewiesen, in dem es um die Anbetung geht. Wo können wir das Dokument denn nachlesen?
Also am allerschnellsten unter auf der Homepage vom Heiligen Vater unter vatikan.va, und wenn Sie dann direkt in der Mitte kommt das Bild von ihm und dann auf ihn draufklicken, dann sehen Sie die Unterteilungen Ansprachen, Enzykliken, nachsynodales Schreiben, Verlautbarung des Apostolischen Stuhles, und dann klicken Sie da auf Verlautbarung des Apostolischen Stuhles. Und dann sehen Sie dann Sacramentum Caritatis und da klicken Sie drauf und Sie sehen es direkt. Oder auch bei DBK, also bei der Deutschen Bischofskonferenz, da gibt es dann auch diese Verlautbarung. Das ist die Nummer 177. Dieses Schreiben ist vom 22. Februar 2007. Also man kommt sofort dran mit der heutigen Technik.
Ja, schön. Dann kann man das auch in gedruckter Form bei der Bischofskonferenz bestellen.
Das auch, genau.
Wir haben jetzt noch 2 Hörerinnen, die kurz eine Frage stellen möchten. Frau Fechler, grüß Gott.
Grüß Gott und gesegnete Ostern. Halleluja.
Ja, grüß Gott.
Und Ihnen auch, Herr Pfarrer May. Und danke für Ihre so engagierte Auslegung. Ja, bei der Magdalena, da heißt es ja, noli me tangere, rühre mich nicht an, weil ich noch nicht zum Vater gegangen bin. Ja, er war ja eigentlich schon beim Vater. Aber bei Thomas bei dem Thomas ist es wieder umgekehrt. Berühre mich, ja, damit du glaubst. Das war eine Ausnahme. Aber das ist ja bei Jesus so wohl, dass man ihn nicht festlegen kann auf eine Aussage. Er beleuchtet eigentlich so von verschiedenen Punkten aus. Also ich denke, das ist schon zum Wundern. Ja, wenn er das bei uns auch so sagen würde, da würden wir vielleicht den Thomas dann vorziehen, würde ich sagen, wenn wir jetzt diese Person wären, ja, vor der Jesus steht,
ja.
Oder?
Na, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Sondern es kommt auf die Liebe an.
Ja, Sie würden sagen, ich glaube.
Denn
ja,
es
ich
ist
glaube
ja so.
Und ich liebe.
Der Thomas, der musste ja trotzdem noch glauben. Da sagt er, Herr, zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst
ja,
du.
Ja, er kriegt eine Rüge eigentlich.
Der musste trotzdem noch glauben. Der Punkt ist für mich so wichtig. Ich habe früher auch immer gedacht, die hatten es ja gut, die durften ihn sehen. Nein, sie mussten trotzdem noch glauben. Das heißt, es musste aus dem Inneren, dieser Glaube geht ja von innen nach außen. Nicht, weil ich was sehe, glaube ich, sondern weil ich in meinem Herzen hineingewoben bin in Gott selbst, glaube ich. Nein, weil ich mein Herz öffne für das Du. Die Definition des Glaubens heißt ja, ich halte das Zeugnis von jemandem, den ich lieb habe, für wahr. Ne, jemand hat in eine Sache einen Einblick, den ich nicht habe. Warum öffne ich mich nicht, weil das vernünftig klingt, sondern weil ich ihn gerne habe? Na, und das war bei Magdalena besonders. Dieses Rabuni ist ja was ganz Vertrauliches. Sie war verliebt, na, also im heiligsten Sinne. Und das war eben halt, beim Thomas war das verletzt. Und dass eben da sagt, komm, gib mir mal deinen Schmerz, berühre mich mal. Und der Schlüssel ist, dass der Thomas sich öffnen musste. Das war so wichtig, das ist, was Jesus vom Thomas wollte, was bei Magdalena ja schon war. Denn es geht da, die sich offen sind, dass die eben sich ganz hineinfallen lassen in den Vater, dass sie in das sich fallen lassen, wer sie sind, damit sie eins sein können mit Christus.
Ja, wären wir da. Das könnte man doch noch
sagen. Sind da. Sie sind da.
Ja, es ist schon noch verhüllt. Also das muss man schon sagen.
Sie
also
sind
wir
da.
Brauchen immer auch wir brauchen schon den Glauben. Aber das, was Sie da, ich habe heute Morgen zufällig dann aufgeschlagen, 1. Korinther oder 2. 15, Vers 20 und dann das ganze Kapitel da, das handelt ja von der Auferstehung, da kann man sich so viele Sätze unterstreichen, das muss ich da nochmal sagen. Ja.
Ja, schön.
Ja, danke, Frau Fechler, für die
gute Frage. Zeit.
Wir nehmen ganz schnell noch Frau Götzen aus Düsseldorf auf Sendung. Frau Götzen, bitte.
Ja, hallo Frau Barrett, hallo Herr Pfarrer May.
Hallo Frau Götzen.
Christus ist wahrhaft auferstanden.
Er ist wahrhaft auferstanden.
Ja. Das glauben wir.
Das glauben
und
wir
auch. Ich möchte auch auferstehen. Das glauben wir auch.
Klasse. Das wünsche ich mir auch.
Nach dieser Welt mit Schmerzen und mich nicht sehen können und so weiter auch auferstehen können. Aber da bleibe ich immer wieder bei meinem Problem, wo einige Radio-Hörer schon nicht mehr hören können, dass ich ja dann, wenn ich sterbe, in meiner Seele durch die Gegend rase, also um die heiligste Dreifaltigkeit herum, sofern ich dazu auserlesen bin.
Von innen.
Und mein Körper wartet nach Ezechiel das Gerippe irgendwie bis zum jüngsten Gericht.
Ja.
Das passt mir nicht. Ich will das nicht. Ich möchte gerne so wie Jesus auferstehen.
Geht gerade nicht.
Warum nicht?
Weil er es so nicht möchte. Unser irdischer Leib wird verwesen. Und an diesem jüngsten Tag, dann werden wir einen neuen Leib bekommen. Ebenso schön wie Christus. Weil der... der
Herr Pfarrer, haben Sie Lust dazu?
Ja. Ja, weil ich nämlich nichts vermisse außer meinen Leib, aber ich bin von der Seele her in der Liebe. Und darum werde ich nur das Leibliche vermissen, aber ich habe doch Gott, ich bin doch mit ihm. Ich lebe das doch jetzt schon. Ich bin mit meiner Seele ja schon diese Neuschöpfung. Ich bin mit meiner Seele ja schon in dieser Auferstehung, schon auferstanden, könnte man sagen. Und das Leibliche kommt dazu. Warum? Denn dieser jüngste Tag ist ja der Tag, an dem die endgültige Trennung kommt von Wahrheit und Lüge. Ne, dann wird praktisch alles Krankheit, alle Tod aus der gesamten Schöpfung rausgenommen. Und das kann ja nur sein, wenn es kein Geborenwerden und kein Sterben mehr gibt. Das kann ja nur dann sein, weil wenn es jetzt zwischendurch nochmal wäre und wir alle einen neuen Leib und wären wieder Menschen, und es ist ja ganz normal, wo Menschen sind, dass die eben auch sagen, ich nehme mir die Freiheit, mich gegen Gott zu entscheiden. Das ist ja wohl logisch. Dann wäre ja wieder die Sünde in der Schöpfung. Da ging das Ganze ja wieder von vorne los. Also kann das ja nur am Ende der Zeiten sein. Das ist ganz logisch. Aber wissen Sie, kleiner Trost, es wird so schön. Wir brauchen dann nichts mehr, keine Brille, kein Hörgerät, kein Gebiss, kein Rolli mehr, gar nichts. Es wird absolut, werden Sie schön und gesund und fit sein und niemals mehr sterben oder krank werden.
Ich sag das, Jesus, was Sie gesagt haben.
Das sagen Sie immer.
Ich schlage ihn darauf fest.
Ja, na, hallo. mit großem Anlauf können Sie sich daran festmachen.
Ja, wir müssen Schluss machen, jetzt ist fast 15 Uhr.
Ja, genau, Frau Götzen. Dankeschön auch für die wichtige Frage noch zum Schluss der Sendung. Ja, Pfarrer May, Ihren Segen für den Ostersonntag haben wir schon bekommen. Herzlichen Dank, dass Sie uns auch ins Gebet einschließen, dass wir in dieses Ostergeheimnis immer mehr hineinwachsen dürfen. Liebe Hörer, die heutige Sendung finden Sie dann auch wieder im Internet als Podcast und Download auf www.horeb.org. Und natürlich können Sie auch eine CD bestellen. Vielleicht ist das auch noch ein gutes Geschenk für die Osterzeit an Freunde und Bekannte, die sich mit dem Thema Auferstehung noch ein bisschen schwer tun. Ihnen, Pfarrer May, auch noch gesegnete Osterzeit, viel Freude und viel Heiligen Geist für Ihr weiteres Wirken.
Ja, danke.
Auf Wiederhören. Ihnen, liebe Hörer, auch noch einen gesegneten Tag. Mein Name ist Monika Barget. Ich freue mich auf das nächste Mal.